Der Herr prüft uns. Darum soll es heute gehen. Wenn wir schon von Prüfungen gehört hatten, wo Geschwister jetzt erstmal geprüft werden mit in ihrer Ausbildung. Aber wollen wir heute uns damit beschäftigen, dass Gott auch uns prüft. Gott fordert uns auch heraus. Wie stehst du zu mir? In Jakobus 1, da lese ich erstmal 2 bis 4, da heißt es: Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Und dann noch in Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Also hier sehen wir, dass Gott auch seine Kinder prüft. Ja, er fordert heraus, wie steht ihr zu mir? Wenn wir das Wort Prüfung hören, dann zucken wir schnell zusammen. Oh, Prüfung. Ja. Das hört sich nach Stress und Mühe an. Wenn eine Prüfung bevorsteht, würde man am liebsten sie überspringen, oder? Ja, wer wird denn schon gerne geprüft? Ja. Manche sind so nervös, dass sie dann in der Prüfung, wenn es darauf ankommt, dann nachher noch durchfallen, ja, nur weil sie nervös sind. Ja. Obwohl sie eigentlich unter anderen Umständen das durchaus hinbekommen würden. Ja. Eine Prüfung ist da, um uns zu testen, ob der Stoff, den wir ob wir den Stoff, den wir gehört haben, auch verstanden haben. Damit man dann in der Praxis das Gelernte dann auch richtig anwenden kann. Also so ist eigentlich, Prüfungen sind in unserem Leben schon etwas Wichtiges. Ja. Nehmen wir an, nur die Führerscheinprüfung, ja. Die ist soweit wichtig, dass man feststellen kann, ob man in den Straßenanforderungen auch geeignet ist, eine Fahrsicher, ja, dass man ohne Unfall fahren kann, ja. Denn da merken wir, wer das nicht gelernt hat und einfach so drauf losfährt, das kann schon ziemlich schief gehen, ja. Aber es gibt auch in anderen Bereichen Prüfungen. Es gibt auch Materialprüfungen, ob zum Beispiel Schrauben den gewissen Druck aushalten oder die Spannkraft haben und Material, ob die halten. So hatte, ich glaube, letzte Woche ja der Tobias ein Beispiel gebracht von einer Schraube, die in einem Hubschrauber gerissen ist und dann ist er abgestürzt. Also da merkt man, was so kleine Schrauben da schon für eine Bedeutung haben können. Ja. Oder auch jedem hat Bedenken bei dem TÜV, ja, kommt mein Auto wieder durch. Aber es ist wichtig, dass die Bremsen funktionieren, beispielsweise, ja, oder noch andere Teile, dass die Lichter gehen und so weiter. Ja. Deswegen muss das untersucht werden. Ist es die Sicherheit gegeben? Wenn wir als Christ leben wollen, wird Gott uns auch prüfen. Wie ernst meinen wir das denn mit dem Glauben? Wird unser Glaube auch Bestand haben, wenn Probleme kommen? Oder werden wir dann Schiffbruch erleiden? Wie fühlt man sich nach einer bestandenen Prüfung? erleichtert, gestärkt. Ich hab's geschafft. Ach, wunderbar. Und wenn man durchgefallen ist, traurig, frustriert. Oder können wir auch eine durchgefallene Prüfung als Chance sehen? Ja, dann müssen wir halt nochmal lernen. Dann müssen wir das, was wir nicht verstanden haben, dann nochmal tiefer hineingehen. Und uns dann nochmal neu prüfen lassen. Ne? Heute möchte ich uns ein paar Beispiele geben von Prüfungen, die der Mose bekam. Und dann das Volk Israel. Wir haben schon in der Textlesung die Berufung von Mose gehört. In 2. Mose 3. Aber wisst ihr, im Neuen Testament steht auch was über Mose. Ja? Das lesen wir zuerst einen Hebräerbrief. Da steht nämlich in Hebräer 11, Vers 24 bis 26, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharaos gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Welch eine tiefe Aussage hier über Mose gebracht wird. Obwohl Mose ja nur die ersten paar Jahre von seiner Mutter erzogen wurde, bis sie entwöhnt waren, und es galt so lange ungefähr 2 bis 3 Jahre oder so, waren sie entwöhnt. Also war eigentlich dieser Einfluss seiner leiblichen Mutter recht gering, könnte man meinen. Wir kennen ja die Geschichte von Mose. Er ist ja dann aus dem Wasser gezogen und wurde dann am ägyptischen Hof unterrichtet und erzogen. Obwohl Mose, so wie als Findelkind bei den Regenten, bei dem Pharao erzogen wurde, er hat die Reichtümer Ägyptens genossen. Er wurde gelehrt in der Weisheit der Ägypter. Aber doch mit 40 Jahren, als erwachsener Mann, entschied er sich, nicht zu den Ägyptern gezählt zu werden, sondern zu den Hebräern. Wie er zu seinem Volk ging und zu sehen, wie es ihm geht, war das eine Glaubensentscheidung. Ich will dem Gott Jahwe dienen. Ja. Mose setzte sich also für die Gerechtigkeit ein. 2. Mose 2, ja. Da heißt es, Vers 11, zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Also Mose handelte durchaus, er wollte sich ja für die Gerechte einsetzen. Zwar mit seinen Mitteln, und er musste dann noch viel lernen. Mit Sicherheit wusste er, dass Gott was ganz Besonderes mit ihm vorhat. Es gab bestimmt keinen anderen Israelit, der so eine hohe Stellung in Ägypten hatte wie er. Es gab keinen anderen Israelit, der so gebildet in Politik, Geschichte und in der ägyptischen Religion war wie er. Und wahrscheinlich sprach er auch das beste fließende Ägyptisch und vielleicht noch andere Sprachen, konnte die Hieroglyphen lesen. Ja. Also darin wurde Mose am ägyptischen Hof gelehrt, die ganzen Jahre. Ja. Er bekam doch mit, was politisch alles in seinem Land läuft, wie die Gedanken des Pharaos sind. Ja. Er hatte die damalige Presse gelesen oder direkt mitbekommen. Ja. Und so kann man sich gut vorstellen, dass er dachte, naja, vielleicht irgendwie so ein bisschen unter der Deckmantel, irgendwie so ein bisschen eine Freiheitskämpfer, irgendwie so verdeckt. Keine Ahnung, ob da ein größerer Plan dahinter stand. Mindestens das war. Aber nicht, dass das der Weg war, den jetzt Gott unbedingt vorhatte. Er musste dann nachher fliehen. Interessant ist, warum musste Mose fliehen? Weil seine eigenen Leute ihn verraten haben. Die Israeliten haben gesagt, dieser Mose ist es, der hat den umgebracht. Ja, danach folgte 40 Jahre Lehrzeit des Mose in der Steppe, in der Wüste. Ja. Wie heißt das im Psalm 139, Vers 23? Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Vielleicht hat Mose so auch gebetet. Aber 40 Jahre später hat er eigentlich keine Chance mehr gesehen, dass er irgendwas Gutes noch für sein Volk tun konnte. Und dann begegnen wir diese Begebenheit, die wir vorhin gehört haben, wie Gott durch den Dornbusch in der Wüste zu ihm spricht. Was war Moses Reaktion? Wer bin ich? Mose wusste von dem Glauben seiner Vorväter. Interessant ist, dass seine eigenen Eltern, indem sie ihn ausgesetzt hatten, das als Glaubenshandlung bezeichnet wird. Nämlich im Hebräer 11, Vers 23 heißt es, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Also diese seine eigenen Eltern hatten es in Kauf genommen, Probleme zu kriegen wegen ihm. Die hätten ihn eigentlich ausliefern müssen. Und sicherlich, wenn das aufgeflogen wäre, da ist noch so ein hebräischer Junge, der lebt immer noch, da hätten sicherlich die Eltern auch ziemlich Probleme bekommen. Ja? Aber sie handelten im Glauben, im Vertrauen. Mehr konnten sie nicht tun. Auf was vertrauten seine Eltern? Seine Eltern wussten, Gott muss eingreifen. Wenn Gott in dieser Situation, in der Israel sich befand in Ägypten, nicht eingreift, dann sind wir verloren. Und nicht nur das, sondern auch alle Menschen könnten nicht mehr gerettet werden. Dieses Vorhaben der Ägypter, alle Jungen zu töten, wenn sie geboren werden, bedeutete letztendlich den Untergang der ganzen Nation Israel. Zwar über eine Generation versetzt, nicht sofort auf der Stelle, denn der Pharao brauchte ja noch ein bisschen Arbeitskräfte eine Zeit lang, aber das bedeutete den Untergang. Und nicht nur das, wie gesagt, sie wussten ja, dass letztendlich der Messias, der Erlöser, durch ihr Volk zur Welt kommen soll. Was hat Jakob bereits gesagt, 200 Jahre vorher ungefähr, in 1. Mose 49, Vers 10? Jakob, als er seine Söhne segnete, auf seinem Sterbebett sagte, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Also sie besaßen die Verheißung, dass Gott durch einen Herrscher, der noch kommen wird, irgendwann ja eingreifen wird. Und sich dass es um die Gerechtigkeit geht, ja. Wie um die Gerechtigkeit Gottes. Aber die Israeliten waren in einer hoffnungslosen Situation. Konnten keine Armee aufstellen, konnten gar nichts machen, ja. Waren gegen so eine Großmacht Ägypten. Aber wie ist das bei uns? Wenn wir vor so einem Punkt stehen, wo wir nicht weiter wissen, dann wissen wir, dann kann Gott erst anfangen. dann kann er handeln. Rechnen wir mit dem Eingreifen des lebendigen Gottes? Und kommen wir wieder zu Mose zurück. Als Gott mit ihm am Dornbusch sprach, an was erinnerte er Mose? Wie stellte er sich vor? Ich bin, der ich bin. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also der Gott der Erzväter. Und was war das für ein Gott? Er kannte ja die Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob. Ja? Mit Sicherheit kannte er die. Diese Männer Gottes hatten Erlebnisse mit dem lebendigen Gott. Gott hatte ihnen wunderbarerweise an ihrem Lebenszeit den Weg geebnet, sie geführt, hatten immer wieder in kleinen und größeren Angelegenheiten Gottes Eingreifen in ihrem Leben erlebt. Und dieser Gott stellt sich dem Mose vor. Nun wünscht sich Gott auch diesen Glauben von Mose. Mose, glaubst du, dass ich heute noch derselbe bin wie damals? Der auch dem Abraham, für den es die Nachkommenschaft ein Riesenproblem war, gesorgt habe, dass er einen Nachkommen bekommt, dass er ein Land bekommt. Und wie hatte Gott da gewirkt? Und so musste Mose an diese Geschichten erinnert werden. Mose jedoch war wirklich herausgefordert. Was sagte Mose, was gab Mose Gott für eine Antwort? Ein Argument, warum das absolut unmöglich ist. Erstens, 2. Mose 4, Vers 1. Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und da muss man Mose gar nicht das Übel nehmen. Denn 40 Jahre vorher haben die auch nicht gedacht, dass Mose ihnen was helfen kann. Gott aber gibt ihm Wunderzeichen mit, wo er sagen kann, hier, damit kannst du zeigen, dass ich dich autorisiert habe, dass ich der Gott bin. Dann kommt Mose zum zweiten Argument, warum das unmöglich ist. In Vers 10. Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredet gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Also er hat Minderwertigkeitskomplexe. Wie soll ich denn das machen? Das geht gar nicht, ja. Obwohl, ja, Mose, eigentlich von Mose in der Apostelgeschichte auch noch was anderes steht. In Apostelgeschichte 7, Vers 22. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Das sagt der Stephanus in seiner Rede. Ja. Ja. Also hier, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, da hat er sich so minderwertig und so schlecht gefühlt, dass er sagt, ich kann das nicht, dieser Auftrag ist mir zu groß. Aber wie antwortet Gott dem Mose? Ich habe dich erschaffen. Und wenn du von mir erschaffen worden bist, dann werde ich dir auch helfen. Ich habe dir die Sprache gegeben, ich habe dir das Reden gegeben. Deine Weisheit, deine Fähigkeiten kommt sowieso alles von mir. Ja? Denn ich rüste dich aus. Ja? Und was war Moses Antwort? Wisst ihr das? Vers 13. Mein Herr, sende, wem du senden willst. Ja, schick doch den. Ja, oder. Aber wir sehen, war Gott nicht am Ende und Mose ist dann doch gegangen und er bekam den Aaron zur Unterstützung, ganz genau. Indem er zurück nach Ägypten ging, bewies Mose dann doch seinen Glauben. Er war zuerst zurückhaltend, aber trotzdem sehen wir, er ist gegangen. Er hat den Auftrag Gottes angenommen. Aber wie ging es dann weiter? Als Mose dann zum Volk Israel kommt, war dann alles Paletti? Dann mit dem Pharao, dann packen sie und dann ziehen sie weg. War das einfach so? Nachdem Mose seine die Israeliten das vorstellt, ja, waren sie erstmal dabei. Und dann in 5, Vers 21, nach der ersten Begegnung mit dem Pharao, machte der Pharao die Last nur noch schwerer, noch schwieriger für die Israeliten. Und was sagen die Israeliten, seine Landsleute? In 5, Vers 21, der Herr richte seine Augen wider euch und strafe sie, dass ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen so das Schwert in ihre Hand gegeben, um uns zu töten. Das hat doch Mose gesagt, die werden nicht auf mich hören, oder? Natürlich war Mose schuld, dass es jetzt dem Volk Israel noch schlechter ging, oder? Vordergründig. Hey, Mose, hättest du ein bisschen diplomatischer angehen können? Du hättest doch vielleicht mit dem Pharao einen Deal machen können. Sein, ja, lieber Pharao, wir verstehen ja, dass erstmal deine Bauprojekte fertig gemacht werden müssen. Dann kannst du vielleicht einen Teil schon mal wegschicken, die dem Herrn opfern und dann kommen die anderen wieder. Dann später können die anderen nachziehen. Hätte doch ein bisschen diplomatischer sein können, oder? Keine Ahnung, wie sie mit Mose geschimpft haben. Mindestens die Tatsache, es scheint nun alles noch viel schwieriger und verfahrener zu werden. Und nachdem sagt Mose erneut, siehe, die Israeliten hören nicht auf mich in den 6 Vers 12. Ja, wie soll denn der Pharao auf mich hören? Denn ich bin ungeschickt zum Reden. Ne? Also ich denke, ja, ich bin wahrscheinlich wirklich nicht der richtige Diplomat, der das vortragen kann. Ne? Schon die erste Niederlage gleich am Anfang bekommen. Wenn ihr so die Geschichte von Mose auch lest, ich weiß nicht, wie es euch geht, da fragt man sich doch manchmal, warum geht das mit dem Auszug nicht einfacher? Warum ist das so mit so großen Hindernissen und Hürden verbunden? Aber wir sehen in 2. Mose 7, Vers 6, Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Gott wollte prüfen, sind meine Boten in der Lage, das so zu tun, wie ich das sage? Auch wenn sie in der Situation vielleicht nicht unbedingt das verstehen. Wobei Gott fairerweise dem Mose auch schon vorhergesagt hat, dass es schwierig sein wird. Ich denke, hier sehen wir, dass der Glaube von Mose und Aaron auf die Probe gestellt wird. In Sprüche 17, Vers 3 heißt es, wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der Herr die Herzen. Gott prüft. Und dann einige Zeit später, nachdem die Plagen dann eingetroffen sind, ich überspringe da ein paar Kapitel, ja, dann steht das ganze Volk Gottes vor dem Schilfmeer und da sagt das Volk Israel und sprachen zu Mose, waren nicht die Gräber in Ägypten, ja, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musst, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Aber jetzt sehen wir Moses Antwort. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, stehet fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Merken wir, was Mose hier schon für eine Reife erlebt hat. Und wir kennen dann, wie die wunderbare Erlösung, wie sie dann durch das Schilfmeer geführt worden und die Ägypter wirklich dann in den Wellen ertranken und sie waren gerettet. Obwohl das so deutlich war, sehen wir dann, dass dann kurze Zeit später wieder Probleme kommen. Da haben die kein Wasser da. Ja? Und da kommt schon wieder die fast die gleiche Geschichte. Ja. In 15, da heißt es, da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Ja. Das Volk glaubte dem Herrn und seinem Knecht Mose. Also vorher sehen wir so der Herr Israel, so sah Israel die mächtige Hand, mit der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihn und seinem Knecht Mose. Und dann kurze Zeit später, das, was ich jetzt eben zitiert habe, da murrte das Volk wieder gegen Mose. Und das können wir die ganze Wüstenwanderung immer so sehen. In Mara versuchte der Herr sein Volk. Sie bekommen Durst und murrten wieder. Und dann offenbarte sich Gott als ihr Arzt. Später sehen wir nochmal Neid in der Führungsebene. Aaron und Miriam waren gegen Mose. 4. Mose 12, Vers 2. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Der Mann Mose, und dann heißt es, der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Welche Angriffe immer er erlebt hat. Und das Volk, wie sich das Volk und seine engsten Leute, Verbündeten manchmal sich verhalten haben. Da fragt man sich vielleicht, warum macht Gott das immer so schwierig? Warum kann es denn nicht leichter sein? Ich glaube, dass Gott nicht nur den Mose prüft, sondern jeden einzelnen Gläubigen. Mose hatte, bevor er nach Ägypten kam, schon große Glaubenserfahrungen mit seinem Gott gemacht. Aber das Volk noch nicht. Bis auf so ein paar Einzelne, wie seine Eltern zum Beispiel. Ja. Aber die Allgemeinheit hatten nicht viel mit Gott erlebt. Waren entmutigt. Merkt ihr, wenn ich das so gelesen habe, ist doch mal, dann könnte man ja auch meinen, warum konnte nicht eigentlich Gott gleich die aufrührerischen Leute in Ägypten lassen? Warum sind die mitgezogen? Hätte doch gleich mal vornherein mal aussortieren können, wer ihm nachfolgt, Treue. Aber nein, Gott hat alle mitgenommen. Ja? Wir stellen fest, dass der Herr geduldig und von großer Barmherzigkeit ist. Er gibt jedem die Chance, seine Erlebnisse mit ihm zu machen. Und die Prüfungen erlebten alle in gleicher Form. Und sie konnten alle wählen, ob sie jetzt darauf im Glauben reagieren oder in Rebellion, in Ablehnung. Ja, und so kennen wir leider die dramatische Geschichte, dass diese Generation, die diesen Auszug aus Ägypten erlebten, die diese Wunder erlebten, die Elterngeneration, die diese Wunder erlebten, durch das Schilfmeer gezogen sind, die gesehen haben, dass die ägyptische Armee ihnen nichts antun konnte, dass diese Generation nicht, trotz dieser Wunder, nicht den Glauben besaß, ins Land Kanaan einzuziehen. Und so wurden ja dann von den 12 Kundschaftern, waren dann nur 2, Josua und Kaleb, die den Glauben hatte, jawohl, wir werden die Feinde besiegen. Und die anderen 10 hatten das Volk aufgewiegelt, dass sie wieder nicht im Glauben reagierten, sondern im Unglauben. Und so hatte Gott dann mit dieser Generation Schlussstrich gezogen und hat gesagt, mit euren Kindern werden wir das Land einnehmen. Ich denke, es gibt auch für jeden mal so einen Punkt, Gott prüft uns. Und wenn wir permanent nicht wollen und nichts daraus lernen wollen, dann kann Gott auch mal einen zur Seite setzen. Ja? Und dann vielleicht mit denjenigen weitermachen, die wirklich im Glauben weiterleben wollen. Wir müssen feststellen, dass die Leiter im Besonderen geprüft werden. Werden sie im Glauben vorangehen? Ich hoffe, dass ich das jetzt auch mit der Predigt deutlich machen konnte, dass letztendlich jedes Gemeindeglied und jeder Einzelne auch von Gott herausgefordert wird. Gott will, dass auch jeder Einzelne, dass auch meine Beziehung zu Gott wachsen kann und die Schritte im Glauben tue. Ja, und so ist das eigentlich die Lektion, die wir daraus lernen. Ja, wir sehen, diejenigen, die in der Gemeinde vorstehen, die Pastoren, die Ältesten, die fordert da die Bibel auf, dass sie geprüft werden sollen. In 1. Timotheus 3, Vers 10 heißt es, und man soll sie zuvor prüfen. Und wenn sie untadelig, sollen sie den Dienst vorsehen. Ja? Werden die in guter Weise der Gemeinde vorstehen? Und auf der anderen Seite heißt es, Gott setzt auch die Propheten, die wurden eingesetzt, das Volk zu prüfen. In Jeremia 6, Vers 27, ich habe dich zum Prüfer gesetzt für mein Volk, dass du ihren Wandel erkennst und prüfen sollst. Also, so sehen wir umgekehrt auch, dass jeder Einzelne auch geprüft werden soll. Wie weit folge ich im Glauben und im Gehorsam dem Herrn? Und als letztes können wir uns selber fragen. Wie heißt es in Psalm 26, Vers 2? Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Da stehen wir vor Gott und sonst vor niemanden. Herr, du kennst meine Wünsche, du kennst meinen Willen, ich möchte dir nachfolgen. Hilf mir doch auch das zu tun. Ja, abschließend noch ein Vers aus der Apostelgeschichte. 14, Vers 21, der und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Darum kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia. Es stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das sagte jetzt Paulus, ja, zu den Gemeinden. Aber er stärkte die Seelen der Jünger und ermahnte sie. Im Glauben zu bleiben, das heißt nicht, dass es jetzt hier um die Errettung geht, um das Heil, um uns das zu verdienen. Nein, sondern es geht hier um die Frage, lebe ich mit dem Herrn Jesus Christus? Folge ich ihm nach? Haben wir diese Glaubenslektion gelernt? Manchmal denkt man ja so, in der Corona-Zeit, da hatten wir einen gemeinsamen äußeren Feind, waren aufeinander angewiesen. Keiner wollte alleine bleiben, hatten gute Gemeinschaft miteinander. Und nun kann wieder jeder machen, was er will. Lernen wir aus den Prüfungszeiten? Oder sind wir so wie das Volk Israel? Einmal was Tolles mit Gott erlebt, wie er uns bewahrt hat, und dann eine Woche später wieder alles vergessen. Herr, prüfe auch jeden Einzelnen von uns. Was ist dein Ziel im Leben? Wofür lebst du? Nur für dich oder um die Seelen der Verlorenen zu erreichen? Steht deine Ehre und Anerkennung im Mittelpunkt oder geht es um Gottes Ehre? Und ich wünsche mir, dass wir auch in Prüfungszeiten dann so sagen können, dann zu dem Schluss kommen, wie jetzt auch der Hiob. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, das mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das sagte hier der Hiob nach seiner Prüfungszeit, wo ihn Gott wieder auch dann hergestellt hat. Jetzt habe ich dich erkannt. das wäre jetzt mal ein extra Thema, die Prüfung von Hiob zu untersuchen, das will ich jetzt nicht mal drauf eingehen, aber ist das nicht wunderbar zu sehen, Herr, können wir da von dem Glauben der Väter lernen? Und dazu ist uns das die Bibel auch gegeben, dass wir lernen können von den Glaubenszeugnissen. Ja. Wie haben sie in den schwierigen Zeiten, in den Nöten, sind sie Gott näher gekommen? Ja. Das kann man, denke ich, oft erkennen. Oder wenn Leute schwere Schicksalsschläge oder schwere Zeiten durchmachen, ist die Frage, zieht sie das mehr zu Gott oder weg von ihm? Ja? Aber die Bibel gibt uns die Antworten. Gott prüft uns. Es ist nicht immer unbedingt leicht, als Christ zu leben. Ja? Aber es ist schön, auf seinem Weg zu gehen. Ja? Und dadurch wächst die Beziehung zu meinem Gott und mir, wenn wir diese Zeit mit ihm erleben. Ja, das wünsche ich uns, dass wenn der Herr uns prüft oder dass wir da keine Angst davor haben, sondern dass wir wirklich getrost sagen können, jawohl, ich will dir nachfolgen und ich danke dir, dass du mich so lieb hast und du wirst mich auch da durchführen, durch die Probleme, die wir haben, durch die Nöte, wie auch immer, ja. Amen.